So, nachdem jetzt alle einen Sitzplatz gefunden haben, würde ich einfach mal anfangen. Das Thema ist ja, ob Container inzwischen sicher geworden sind. Kurze Vorwarnung, wer letztes Jahr schon da war, das ist im Prinzip so ein Refresh. Was hat sich das letzte Jahr nochmal getan? Was gibt es da an neuen Technologien? Also nicht komplett der gleiche, aber auch nicht komplett alles neu. Ansonsten ein paar Worte zu mir. Ja, mein Name ist Holger Ganteko. Ich habe an der einzigen Hochschule mit zwei Wintersemestern, namentlich Hochschule Furtwang, Informatik studiert und bin dann so über Praktikum und Diplomarbeit beim jetzigen Brötchengeber gelandet. Das ist Designs and Computing AG, inzwischen rebranded zu Atos, in Tübingen gelandet. Und ansonsten führe ich quasi zwei Leben bei Nacht, forsche ich nebenher noch am Institut für Cloud Computing und IT-Sicherheit an meiner ehemaligen Hochschule in Furtwangen. Und da setzen wir uns irgendwie mit Forschungsthemen aus dem Bereich verteilte Systeme, IT-Sicherheit, Cloud, IoT, Industrie 4.0 und dem ganzen Kram auseinander. Und bei mir ist das eher dann so ein bisschen HPC, in Kombination mit Container und so Security-Gedöns. Und bei Tag bin ich bei der Science and Computing AG als Senior Systems Engineer angestellt und der Teil von Atos, den Science and Computing repräsentiert, ist eben der Fokus auf IT-Dienstleistungen für technisch-wissenschaftliche Berechnungsumgebungen und da bedienen wir einen Großteil von Automotive aus ganz Deutschland mit einfach Dienstleistungen in dem Umfeld. Das kann Betrieb von Workstation sein, Betrieb von Compute-Clustern und dergleichen und um die Werbung zum Schluss zu bringen, falls ihr mir zufällig einen Job suchen sollte. Allein in Tübingen suchen wir 6 Systems Engineers, mindestens ähnlich viele IT-Security-Stellen, Softwareentwickler, Consultant-Stellen und so weiter. Ansonsten auch gerne Praktika und Abschlussarbeiten, da gerne initiativ bewerben. Und ansonsten, dass keiner sagen kann, er hätte die Seite nicht gesehen, Jobs, Atos Netz, wichtig, den Filter auf Tübingen setzen, sonst landet ihr irgendwo bei Atos. Kurzer Hinweis noch, also wir sind einer der Teile von Atos, der nicht für die ganz besondere Anwaltsposte irgendwie zuständig sind. wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben. Ansonsten, was habe ich an Inhalt mitgebracht? Erst nochmal so ein kurzer Rundumschlag, da der Christian vorhin den Teil glücklicherweise ausgespart hat. Hallo nochmal. Gebe ich einfach nochmal kurz so einen Überblick, was gibt es eigentlich inzwischen an Container-Runtimes, wie sieht es da generell so mit Security aus, beziehungsweise wie kommen so Zitate wie der Spruch zustande. Ein großer Fokus ist auf der Image-Security und danach gehe ich noch ein bisschen auf Anomalieerkennung in dem Umfeld ein und was sich einfach an den Technologien die letzte Zeit ein Stück weit geändert hat und dann auch so ein kleines Sammelsurium, was mir sonst noch eingefallen ist und was zumindest erwähnen sollte. Ja, Informatiker fangen bei Null an, ganz gern, deswegen noch so ein bisschen Vorwarnung, warum wollen wir nochmal Container? So Aspekte wie Abhängigkeiten isolieren, also jetzt mal völlig fernab von irgendwelchen Microservice-Architekturen. In dem Umfeld, wo ich herkomme, eher dann so Thema Abhängigkeiten isolieren. Ich möchte vielleicht Legacy-Code ausliefern, sprich also alte Applikationen auf neuen Betriebssystemen ans Laufen bekommen oder auch die andere Richtung. Gegebenenfalls auch im HPC-Umfeld widersprüchliche Anforderungen. Hatte ja Adrian vorhin vorgestellt mit diesen Modules. Anderer Ansatz wäre, das gegebenenfalls dann über sowas erschlagen, weil es halt einfach schick ist, dass ich mit Containern die Möglichkeit habe, entsprechend in Form von einem Image quasi den Code, den ich nutzen möchte, mit seinen Abhängigkeiten als eine Entität auszuliefern. Oder sowas hier, die Tiger XKCD, wenn sich die Python-Installation auf dem System irgendwie in so eine kleine Sondermüllhalde verwandelt hat. Also sowas würde sich auch relativ gut damit erschlagen bekommen. Auch noch relativ nett für den HPC, für das HPC-Umfeld zum Beispiel, sowas wie hier Mix and Match. Ich möchte rauskriegen, in welcher Kombination jetzt meine Applikation am besten funktioniert. Ich probiere hier diverse Linux-Flavors durch, unterschiedliche Compiler-Versionen, unterschiedliche MPI-Versionen und so weiter. Oben packe ich dann die Applikationen in bestimmten, in allen möglichen Versionen drauf und schmeiße dann mal die Konfiguration drauf. Sowas dadurch, dass ich halt die Images aufeinander aufbauen lassen kann, ist relativ einfach umzusetzen und kann dann halt für solche Tests zum Beispiel genutzt werden. Ansonsten ja, Workflow, Stichwort Reproduzierbarkeit, die Möglichkeit einfach ein Environment einzufrieren und dieses Image nach N Jahren nochmal aus dem Schrank zu ziehen und dann hoffentlich das auch wieder lauffähig zu haben. Oder die Wahrscheinlichkeit dafür ist zumindest wesentlich größer, als wenn ich einen normalen Cluster, eine normale Workstation habe, wo sich einfach ja, die Softwarestände im Laufe der Zeit ändern. Deswegen auch im akademischen Umfeld relativ beliebt. Bin vorhin noch zufällig an seinem Büro vorbeigelaufen von Alexander Pelzer, der hatte hier für irgendwie IGA, also Genomic Sequencing, hatten sie eben auch genau das Problem, dass sie halt ihre Genomic Sequencing Pipeline irgendwie verpacken wollten. Und das sind normalerweise irgendwie seitenlange Installationsanleitungen und da ging es dann halt einfach, die dann mit dem Schritt enden von wegen, und jetzt fasst das System bitte nie wieder an. Und sowas dann halt entsprechend containerisiert ist halt wesentlich einfacher. Ansonsten, ja, der Aspekt Performance relativ nah am Blech. Gibt es dieses wunderbare Paper vom Felder irgendwie von 2014 dazu und so Quintessenz war im Vergleich zu KVM, ist die Performance eigentlich durchgehend besser. Speziell, wenn es irgendwie darum geht, ja, wenn es IO-intensiv wird an der Stelle, beziehungsweise wenn es um Latenzen geht. Ansonsten im Vergleich zu Bare Metal war der größte Pferdefuß beim Filesystem und so weiter, aber der Performance-Overhead ist deutlich geringer als eine klassische Virtualisierung. So im Normalan, für die Normal-User, da fällt dann eher sowas auf, so ein Hello-World-Container ist halt irgendwie in einer halben Sekunde durch. Mit einer virtuellen Maschine wird das halt wesentlich länger dauern. Aber behalt mal im Hinterkopf, ja, Container sind keine magischen virtuellen Maschinen, sondern ein bisschen was anderes. Ansonsten, ja, historisch gesehen ist das alles nichts Neues. Also der Gedanke der Betriebssystemvirtualisierung ist, keine Ahnung, geht auf die frühen Unix-Systeme zurück.
Es gab da sowas wie IBM, ja.
Ja, und?
Also wir haben das schon mal wahrscheinlich auch, wenn du deine alten AS400-Leute fragst, werden die sagen, das konnten wir alles schon.
Ja, komm, wir fokussieren uns hier jetzt auf Unix, also so die typischen Unix-soiden Systeme.
Ach so. Insofern,
genau, also Vorläufe irgendwie in Change Root, irgendwann dann halt mal Jails unter BSD. Namespaces sind in Linux 2002 dazugekommen, weitere 2006. Ja, durch irgendwie OpenVZ und V-Server sind weitere irgendwie Patches dazugekommen. Und genau, unter Solaris gab es dann irgendwie mal Zones, Mast und Augenfarben den ähnlichen Ansatz verfolgt. Eine zweite wichtige Komponente neben den Namespaces des E-Groups gibt es jetzt auch schon seit 2006. Also ist jetzt auch nicht wirklich mehr was Neues und LXC hat dann halt quasi mal angefangen, damit die beiden zu verheiraten und dann halt ja, eine entsprechende Virtualisierungslösung auf die Beine zu stellen. So richtig populär geworden ist das Ganze dann erst 2013, als dann irgendwie mal so ein Wal um die Ecke kam. Und ja, Docker dann auf einmal da war, 2015 kam dann noch CoreOS dazu, also insofern, beziehungsweise Rocket dazu, was inzwischen bei Red Hat gelandet ist. Also insofern, man sieht, ist alles nicht unbedingt was Neues. Hier noch so zum Vergleich die typische Hypervisor-basierte Virtualisierungszeitleiste, also ja, Virtualisierung und Betriebssystemvirtualisierung ist jetzt nichts grundsätzlich Neues. Was ist da jetzt ein Stück weit anders? Ja, ich habe im Vergleich zu klassischer Virtualisierung, wo ich hier nur einen Hypervisor habe, sieht das halt ein wenig anders aus, beziehungsweise ja, ich habe nicht eine zusätzliche Hypervisor-Schicht, sondern alle Container teilen sich halt den Kernel des Host-Betriebssystems. Aber was sehr, sehr spannend ist, ist, dass ich mir halt hier den großen Anteil des Gastbetriebssystems letztendlich spare und das Ganze halt dadurch schlanker wird. Die Isolation ist ein Stück weit schlechter, aber ja, da gehen wir im Laufe des Vortrags noch drauf ein. Ansonsten, wie gesagt, sollte man einfach im Hinterkopf behalten, es geht letztendlich um bestehende Technologien, die bereits im Kernel sind, beziehungsweise schon frühzeitig oder lange Zeit waren. So als Beweis hat sich Jerome Petersoni von Docker mal kurz die Mühe gemacht, irgendwie mal die Kernel-Archive durchzuschauen und so Suche nach LXT, ja, null Ergebnisse, nach Container, okay, da gibt es dann irgendwie ein paar Ergebnisse, aber nicht die Container im Fokus, wie sie jetzt hier im Vortrag besprochen werden, sondern halt Kernel-interne Datenstrukturen, zum Beispiel ACPI-Container und so weiter und was halt einfach zeigt, dass es keine völlig neue Technologie ist, sondern halt einfach bestehendes verwendet. Genau. Also im Prinzip Container ist die Kombination aus Namespaces und Z-Groups, beides Kernel-Features, Namespaces dafür zuständig für die Illusion von eines isolierten Betriebes. Das heißt, ich kann zum Beispiel sicherstellen, dass ein Container oder dass ich innerhalb eines Containers nur quasi die Process-IDs sehe, die im Container laufen. Und da gibt es noch diverse andere Namespaces, beziehungsweise hatten wir ja vorhin auch nochmal von Christian einen Vortrag dazu. Die zweite wichtige Komponente sind halt eben die C-Groups. einfach um den Ressourcenverbrauch zu limitieren, dass mir nicht ein einzelner Container das komplette Host-System lahmlegen kann, kann ich zum Beispiel ja, sagen, der Container darf nur so und so viel Prozent, also Shares der CPU verwenden, so und so viel Memory und dergleichen, aber ich kann halt hier auch nicht alles limitieren. Genau. Ansonsten weitere CAM-Komponente wären noch die SecComm-Profiles bzw. SecComp als Unterstützung, aber das kommt später noch. Genau, ansonsten, was haben wir an Container Runtimes? Ja, der Platz für Docker nach wie vor, inzwischen mit einem neuen Logo, ein bisschen aufgehübscht. Docker All the Things, ja, nach wie vor irgendwie ein Hype-Thema, auch wenn es so langsam irgendwie mal am Abkühlen ist und ja, entsprechendes Hype-Zyklus irgendwie mal so irgendwie so einfach im Alltag quasi ankommt. Ansonsten, ja, was ist Docker? Es hängt ein bisschen von der Zeit ab, die man sich anschaut. Also ursprünglich war es mal von der Plattform as a Service-Klitsche, war es halt ihre Engine, die sie dafür verwendet haben. Dann haben sie irgendwann gemerkt, oh, es kommt ja ganz cool an und wollen auch andere haben und haben sie sich viel Venture-Kapital besorgt, waren dann auf einmal Docker the Company sozusagen und im Laufe der Zeit ist das immer mehr hin zu Docker als Plattform weg von der Engine quasi, ja, hat sich das Ganze gewandelt. Insofern inzwischen sagen sie als Mission Statement, sie werden die World Leading Software Container Plattform. Wenn man sich dann anschaut, was sie alles hier Docker gebrandet haben, es gibt eigentlich nichts, wo nicht irgendwie noch ein Docker davor steht und ja, es setzt halt zunehmend eine gewisse Kommerzialisierung des Produktes irgendwie ein. Klar, gibt eine Community Edition und so weiter, aber ja, man merkt, ihre Shareholder wollen dann vielleicht auch mal langsam wieder was zurück haben. Ansonsten noch ganz kurz zur Terminologie und den Kernkomponenten. So sieht das Ganze aus. Ich habe meinen Docker-Host, da läuft dann der ganze Kram drauf. Der Docker-Client, also ein Command-Line-Interface oder was auch immer, spricht mit einem Docker-Daemon, der dann halt die Container verwaltet. Also so war es ursprünglich mal, gibt es gleich nochmal eine aktualisierte Fassung. Ansonsten habe ich als Infrastrukturkomponenten halt einfach die Images. Das sind quasi halt die nicht gestarteten Container sozusagen. Also ist im Prinzip ein großes Bundle aus Applikationen und dem Environment, was ich brauche, um die Applikation zu starten. Wenn ich das Image starte, spreche ich vom Container. Das ist das, worauf ich dann auch so Lifecycle-Operationen wie Start und Stopp drauf absetze. Dann brauche ich noch eine Registry, das ist im Prinzip mein App-Store für Images. Und ich habe dann noch Docker-Files, um irgendwie halt den Build-Prozess von den Images zu automatisieren. Inzwischen, wie gesagt, hat sich die Architektur ein bisschen geändert.
Container-Day. Container-Day.
Jo. Hat sich das Ganze ein bisschen ja, aufgedröselt. Also hier der Daemon ist nicht mehr quasi für alles zuständig, sondern hier, der steuert halt quasi die Engine hier unten an der Stelle. Nicht die Engine an der Stelle, das ist quasi der Scheduler und so weiter. Und unten habe ich dann halt meine Runtime. Charme dieses Szenarios ist, ich kann diese Runtime hier unten ersetzen. Das hat zum Beispiel Google mit irgendwie dem GVisor gemacht, komme ich später noch ganz kurz drauf. Und wichtig ist halt, dass diese Komponente OCI-kompatibel sein sollte, dann sollte das eigentlich mit dem Austauschen funktionieren. Und ja, so wird dann halt auch einfach die Integration in so Sachen wie Kubernetes letztendlich einfacher. Genau, den Teil können wir uns überspringen. Genau, Alternativen, ja, Rocket war so die Gründungsmotivation, Docker ist fundamentally flawed, das war so das Mission Statement von dem CEO. Und wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, es ist kein Docker-Fork, sondern ja, einfach enttäuschte Entwicklern, die irgendwie gemeint haben, okay, wir wollen nach wie vor irgendwie einen einfachen Building-Block und keine ganze Plattform, wo sie halt Docker halt hinentwickelt bzw. hinentwickelt hat und so weiter. Und genau, das Ganze orientiert sich dann eher an System D und ja, Sticker sagt, alles secure by default und so weiter, daemonless, bla bla bla. Gibt auch einen Modus, wo sich das Ganze direkt mit KVM irgendwie für zusätzliche Innovationen verheiraten lässt. Und ansonsten aber von den Features her relativ ähnlich. Also ich habe Support für SE Linux, glaube auch AppArmor. Ich kann Image-Signatur-Validierung machen und so weiter. Ich kann auch Docker-Images einsetzen. Ansonsten ja, sehr Linux-orientiert, also im Vergleich zu Docker, was ja eine Linux-Variante sozusagen, eine Windows- und macOS-Variante quasi bringt, um es Entwicklern einfacher zu machen, zu testen, gibt es das halt letztendlich nicht. Und ansonsten vom Prozessmodell wesentlich näher am Linux-Modell. Ja, so Party-Support ist meistens ein bisschen schlechter. Ansonsten aber so, was spannend ist, Scheduler, Kubernetes und so weiter, ist die Unterstützung wohl relativ gut.
Wenn ich meine Dockerfiles habe, kann ich die dann einfach, kann ich daraus dann einfach damit Container bauen?
Martin, wir haben noch keine Zeit. Lass uns das später diskutieren, wenn noch Zeit ist. Ansonsten LXD, weise ich vertrauensvoll an Christian später, falls da noch irgendwie Fragen sind. Der Hauptaspekt an der Stelle ist letztendlich einfach, dass es halt ja, es darum geht, ein Environment zu schaffen, was möglichst nah an klassischen VMs ist, ohne halt den Overhead von klassischen VMs zu bieten. Dadurch, dass halt ein gemeinsamer Kernel für alle, ja, für alle Container genutzt wird und so weiter. Aber es bewegt sich im Prinzip halt einfach wesentlich mehr Richtung Operation-System-Containerisierung versus Applikations-Containerisierung, was halt der Fokus von Docker zum Beispiel ist. Genau, die Geschichte sparen wir uns an der Stelle. Ansonsten gibt es noch außenrum den LXD quasi als Hypervisor für LXD und lässt sich auch mit OpenStack integrieren und so weiter, bloß dass einfach mal der Begriff gefallen ist. SystemD Endspawn ist eher so die Barfuß-Variante mit irgendwie blutigen Füßen und so weiter. Kann in vielen Fällen letztendlich reichen, wird auch von Rocket als quasi Grundlage dann drunter eingesetzt. Und aber so Sachen wie, ja, was man halt einfach von Docker vielleicht gewöhnt ist, irgendwie Image-Download, Image-Verifikation und so weiter, bringt es halt nicht mit. Wesentlich End-User, unfreundlicher und einer meinte mal irgendwie, als würde man Run-C einsetzen, aber mit noch weniger Features und auch keinen zusätzlichen Manager drin. Im HPC-Umfeld hatten wir vorhin schon Charlie Cloud kurz angerissen, gibt es noch sowas wie Shifter, kommt dann aus der Cray-Ecke. Ansonsten, was immer irgendwie stärker an Bedeutung im HPC-Umfeld an Gewinn ist, ist Singularity. Unterstützt wesentlich weniger Namespaces als jetzt beispielsweise Docker. Vorteil ist, es ist quasi HPC-native, passt besser in so eine Umgebung rein, würde man dann eher in dem Umfeld einsetzen. Ansonsten gibt es noch sowas wie B-Docker und U-Docker, was sich irgendwie durch besonders tolle Integration in Queuing-Systeme auszeichnen will und so weiter und eben halt noch Charlie Cloud. Genau, das überspringen wir. Also man sieht, Container ist nicht unbedingt zwangsweise einfach nur Docker, sondern ein relativ großer Markt. Es gibt doch die eine oder andere Lösung, aber sie teilen sich halt alle den Ansatz quasi, dass sie auch bestehende Linux-Kernel-Features aufsetzen und halt alle versuchen, so Aspekte wie Shipping-Software irgendwie relativ effizient abzudecken. Und genau. So, kommen wir mal auf die Sicherheitsseite, weil wir haben jetzt mitbekommen, Container sind toll, Container will man eigentlich haben. Wenn man mal zurückgeht von den Welsh, ist auch dieses Zitat hier mit Containers do not contain. Und das Spannende an dem Zitat hier ist einfach, dass er quasi den Aspekt aufgreift, dass viele Leute gerade in der Anfangszeit die Illusionen so ein bisschen aufgesessen sind, dass ja Container einfach im Prinzip neue magische virtuelle Maschinen sind und man genau das Gleiche letztendlich mitmacht. Bloß halt jetzt Container sind statt VMs und halt einfach von unter Sicherheitsaspekten sich das Ganze halt doch etwas grundlegend unterscheidet. Hat dann auch Jerome Petersoni zugegeben, also einer der Chefentwickler von Docker und er meinte, wir holen auf und haben sie dann letztendlich auch. Was relativ spannend war, auf der FOSDEM 2014 gab es von Ian Jackson einen Vortrag, der einfach mal verglichen hat, wie das eigentlich bei Xen paravirtualisiert, KVM und Linux einmal als General Container, also quasi als direkten Ersatz für VMs ist, oder halt als App Container, wo halt eine Applikation drin als nicht root läuft und sich kein User irgendwie interaktiv anmelden kann, sondern einfach die Applikation letztendlich drin läuft. Und dann war so sein Fazit, okay, bei Xen alles irgendwie schick. Privilege Escalation, also sprich, ich kann aus dem Gastbetriebssystem ausbrechen auf den Host, ist eher selten. Denial of Services, dass quasi ein Gast das Host-System an die Wand fahren kann, war auch eher selten. Und Information Leaks, dass man einfach zusätzliche Informationen über den Host rausbekommt, die man eigentlich nicht kriegen sollte, war auch kein Thema. Und was an der Stelle spannend war, okay, das war jetzt hier die Xen paravirtualisiert Schiene mit KVM, was ja auch durchaus gängig als Virtualisierungslösung unter Linux ist, sieht man gar nicht mehr ganz so schön von den Zahlen, aber setzen die Leute trotzdem fleißig ein. Und wenn man dann hier die Linux-App-Container quasi gegenüberstellt, dann sind die Zahlen hier ungefähr im gleichen Bereich. Also sprich, wenn ich das irgendwie mit einem gewissen Feingefühl einsetze und ja, halt einfach nicht irgendwie dem Anwender, wie hier als General Container quasi Container irgendwie an die Hand gebe, sage, hey, du kannst gut im Container sein und du darfst das auch alles irgendwie starten, wie du möchtest und sonst irgendwie was alles mitmachen. Das ist das, wo es dann halt anfängt, irgendwie letztendlich weh zu tun.
Ansonsten, das war aber vor User Namespace, oder?
Ja, aber ich würde jetzt nicht unbedingt die Hand dafür ins Feuer legen, dass User Namespace so das allerhäufigste eingesetzte Feature ist. Also,
wir ran, ich läuft bei uns alles bei Default. Bei uns läuft das alles Default unprivileged. Also, alle VMs laufen, oder also unsere Container, die System Container sind laufen komplett alle mit User Namespace. Sie sind unprivileged und sind auch isoliert. Das heißt, jeder Container hat eine eigene UID. Wenn du zum Beispiel ein Pixelbook kaufst, dann läuft das ganze Linux-Software-Zeug bei uns. Und das ist auch alles am Bildisch.
Es ist schön. Nee, es ist auch letztendlich da, wo man halt hin will. Gerade mit User-Namespaces, wenn du halt ein Multi-User-Environment hast und vielleicht am besten dann auch irgendwie Container von unterschiedlichen Usern auf dem gleichen Dings. Aber es muss nicht unbedingt so die Realität draußen irgendwie widerspiegeln. Also überall. Ansonsten gab es noch so Sachen wie irgendwie Docker-Shocker, was dann auch nicht unbedingt zum tollen Ruf beigetragen hat, also einfach die Möglichkeit aus dem Container irgendwie auszubrechen und das Infos über den Host zu bekommen, beziehungsweise Manipulationen durchzuführen. Ansonsten, was ich auch irgendwie schön fand, ist immer so der Aspekt Missverständnisse, beziehungsweise die rosarote Wolke, frisch verliebt und sowas. Jesse Frizzell hatte da irgendwie, war damals noch bei Docker, inzwischen ist sie, glaube ich, bei Microsoft Azure als Cloud irgendwas Architekt. Hat halt mal angefangen, ihr Desktop irgendwie zu containerisieren, weil sie von macOS irgendwie Sandboxen kannte und hat gedacht, sie hätte gern sowas Ähnliches, aber ja, wohlgemerkt, es ist keine Sandbox, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, war ihr Gedanke. Und sie hat dann halt angefangen, quasi ihr Desktop-Environment irgendwie nachzubauen und hat dann halt erst mit Matt angefangen, gemerkt, okay, ich muss da eine Config reingeben. Für Spotify muss ich irgendwie ein Audio-Device reingeben und so weiter. Und so hat sich das dann immer weiter hochgeschaukelt, bis sie dann mindblown war letztendlich, als sie irgendwie festgestellt hat, sie kann auch gpartd, also im Container partitionieren. Ja, klar, kann man, wenn man halt FSDA irgendwie reingibt, dann geht auch sowas. Nachteil an der Sache ist, man kann sich da relativ schön mit ins Knie schießen, weil es ist halt keine Sandbox und wenn man halt keine User Namespaces anhat und dann irgendwie so Quatsch hier macht, irgendwie slash vom Host nach TMP in den Container reinmountet und einen rekursiven RM unter TMP im Container absetzt, hat man halt viel Platz auf dem Host-System.
Und es läuft halt immer nur ein Kernel.
Ja, wobei, also hast du da wirklich Bauchschmerzen mal?
Ich empfehle auf YouTube Docker und Hitler.
Okay, können wir später gucken, falls doch Zeit sein sollte. Ansonsten, genau, auch so Sachen hier, auch nochmal XKCD, wird halt ganz gern auch mal genutzt, um irgendwie einfach wild Zeug zusammenzustöpseln, ohne irgendwie genau zu wissen, wie es funktioniert. Ja, sind halt einfach die Risiken bei neuen Technologien, die irgendwie auf magische Art und Weise funktionieren. Ansonsten, das war auch noch schön, ein Paper zu Fully Automated Build Processes, What Could Possibly Go Wrong. Da haben sie angefangen, irgendwie ein GitHub Repository etwas zu optimieren und unterm Strich war dann halt das Ziel, wir wollen quasi diesen, ja, den schlechten Code, den wir auf das GitHub Repository gebracht haben, irgendwo in Production sehen. Und ja, im Zuge von so Features wie ich stelle fest, dass auf einem Repository sich irgendwie es eine Source Code Änderung gibt und ich baue mir dann mein Image neu und so weiter, hat das dann wohl in ihrem Testszenario dann auch wirklich geklappt und war dann keine Testing-Phase irgendwie noch mit zwischendrin, sondern ist halt direkt in Production und ja, fällt in das irgendwie die Ecke rein, kann man machen, will man aber vielleicht nicht unbedingt machen. Ansonsten, Olaf Flebbe, ein ehemaliger Kollege, hatte da irgendwie einen Vortrag dazu auf irgendeiner Apache-Konferenz. Da haben sie mal den Apache BigTop, war das, glaube ich, Bildprozess irgendwie angeschaut, von wo da dann teilweise irgendwelche ja, bildrelevanten Dateien irgendwie herkamen. Genau, insofern ja, alles scheiße irgendwie im Container umfüllt, nö, nicht unbedingt. Ja, inzwischen Security auf relativ vielen Schichten, wenn man sich das mal anschaut. Ich habe hier, das ist quasi der Bereich für die Image-Verteilung und ja, um in die Images reinzugucken. Gibt es viele Möglichkeiten, habe ich letztes Jahr irgendwie vorgestellt, zur Not einfach da nochmal den Vortrag anhören. Und auch dann im laufenden Betrieb gibt es viele Möglichkeiten. Also ich habe so Sachen wie über die Offset-Plugins irgendwie sicherzustellen, dass nicht jeder an der Command-Line alles machen kann, dass ein User zum Beispiel nur Log-Files lesen kann und dergleichen. Ich habe irgendwie die Kernel-Capabilities, wo ich grob granular steuern kann, was irgendwie so ein Container für Möglichkeiten hat, wesentlich eleganter. Sind die SecComm-Profiles, da komme ich aber später noch. Was ich vielleicht auch noch will, ist sowas wie das Linux-Auditing-System, um irgendwie mitzuprotokollieren, welcher User jetzt welchen Container irgendwie gestartet hat und so weiter. Aber im Detail erzähle ich das, habe ich das im letzten Jahr erzählt. Ich greife jetzt hier nochmal dieses Mal noch die Aspekte hier auf und stelle dann vor allem dann vor, was es dann sonst noch gibt, was darauf aufbaut. Ja, ansonsten, großer Aspekt Image Security, Punkt 1, Motivation, so holt man sich im Prinzip die Container ins Haus. Also sprich, das ist die erste Einfalltor, wo irgendwie was Böses lauern kann. Wenn man sich mal so die Docker Hub Pull-Statistiken anschaut, das sind jetzt hier die Zahlen von irgendwie Mitte 2017, wird schon sehr, sehr fleißig genutzt und es ist auch nicht die einzige Registry, die es da gibt. Ansonsten, weitere Motivation. Irgendwer im Internet meinte mal, using Docker is like downloading software of unknown origin from the Internet and running it as root. Kann in manchen Szenarien zutreffen, muss nicht unbedingt zutreffen, aber man sollte zumindest teilweise die Finger drauf haben und einfach mal schauen, was man sich da eigentlich genau ins Haus holt. Warum ist das schwierig? Ja, so Sachen ist mit einem Punkt. Das ist eine Statistik von KIO, also das ist eine der Alternativregistries zum Docker Hub. Da kam irgendwie raus, dass zum bestimmten Zeitpunkt 66,6% der Images für Ghost anfällig waren. Also eine böse Schwachstelle bei Heartbleed. Wir erinnern uns, waren es irgendwie 80% der Images. Also sprich, man sollte Images vielleicht nicht unbedingt irgendwie pauschal vertrauen, bloß weil man die irgendwo aus dem Internet runtergeladen hat. Ja, wie kann sowas passieren? Ein großes Problem ist letztendlich, die meisten Images bauen letztendlich auf den gleichen Basis-Images auf. Was zur Konsequenz hat, wenn das Basis-Image eine Schwachstelle hat, haben das auch die darauf aufbauenden Images und die sollten dann halt auch entsprechend aktualisiert werden. Also wenn nur das Basis-Image aktualisiert wird und das darauf aufbauende nicht, dann habe ich da eigentlich keinen Mehrgewinn. Also so sieht das Ganze aus. Das ist mit einem hier Microbatcher als Service, der das irgendwie so ein bisschen irgendwie auseinanderdröselt. Was hier noch als Beispiel ist, hier Planned Parenthood, genau, das war für das Python-Basis oder für das Python-Image, da sieht man dann, da wird dann ganz, ganz, ganz unten ist irgendwie die Jesse. Da ist dann zusätzlich noch irgendwie die Jesse Curl irgendwie dazugekommen, dann hier noch so ein paar Source-Code-Verwaltungsdinger und dann so hat sich das halt hochgeschaukelt und irgendwann hat dann einer quasi mal noch Python irgendwie draufgepackt. Also sprich, wenn es hier irgendwo eine Aktualisierung gibt, muss halt auch dieses Package neu gebaut werden. Ja, warum macht man das? Ist eigentlich ganz sinnvoll, das so zu machen. Darüber hinaus ist es relativ praktisch, weil kurze Time-to-Market, also wenn man halt mal geschwind ein Image für irgendein Szenario irgendwie anfangen soll, möchte man das jetzt nicht unbedingt selbst machen. Und wie gesagt, also ist relativ gut für sowas hier, wie dieses Mix and Match, dass ich das halt einfach aufeinander aufbauen lassen kann. Für sowas ist das Problem aber dann halt relativ schlecht. Ja, was kann ich dagegen tun? Wer sehr viel Zeit und Manpower hat, kann darüber nachdenken, sich seine eigenen Images zu bauen. Generell sollte man dann eher über kuratierte Images irgendwie nachdenken. Also sprich, wo einer sagt, ich erachte das Ganze als sicher, beziehungsweise was da jetzt die Vorbedingung dafür ist, muss jeder letztendlich selbst für sich entscheiden. Von diesen Images hier, die bei Docker Hub als official geflaggt sind, wird zwar auch gesagt, die werden kuratiert und sollte möglichst schick sein, aber komme ich später noch ein bisschen dazu. Ansonsten, wenn man halt Images vom Docker Hub nimmt, sollte man nach Möglichkeit halt einfach auf diese Official Repositories gehen und eben halt Images relativ häufig aktualisieren, wenn das in irgendeiner Weise möglich ist. Mittel zum Zweck kann da sowas wie der Clear Image Scanner sein. Gibt es Alternativen, das ist die technische Grundlage für den Scan-Prozess bei der KIO Registry. Wie gesagt, gibt viele Alternativen dazu, sind vom Konzept her relativ ähnlich. Grundgedanke ist im Prinzip, wie gesagt, ich habe ein Image, das lässt sich in einzelne Layer aufdröseln. Daraus kann ich mir so eine Bill of Material bauen, was jetzt in diesem Image eigentlich drin ist, und damit kann ich dann halt bei den von den Hersteller gepflegten CVE-Datenbanken irgendwie zugreifen und dann halt einfach schauen, was ich da Böses letztendlich drin habe. Stark vereinfacht zusammengefasst, ja, Nachteil ist, diese Bill of Material, die wird halt auf Basis von den Paketdatenbanken, also sprich RPM, Paketdatenbank, dergleichen erstellt, also sprich, zumindest mein Wissensstand ist sowas wie, wenn ich irgendwie mit Python noch meine eigene Paketverwaltung habe oder Softwareverwaltung habe, dass die dann halt nicht erfasst wird. Wenn ich einfach händisch Software in mein Image reinkopiere, ist das halt auch nicht mit erfasst. Wer in der Firma ist, wo zwingend irgendwie, die zwingend erfordert, dass hier ein Virenscanner drüber gelaufen ist, sowas ist auch irgendwie nicht mit dabei. Software-Lizenzen wird da auch nicht mit erfasst oder halt so Compliance-Aspekte, wie das die in die Config drin ist, sondern da geht es halt wirklich nur um die Vulnerabilities in diesen Dingern drin. Ja, ein Thesestudent bei uns hat sich das mal angeschaut, was da alles so mitgeht, beziehungsweise hat noch irgendwie einen Virenscanner noch angeflanscht, und wir haben uns mal die Mühe gemacht, einfach mal den Docker-Hub so ein bisschen auseinanderzunehmen. Interesse war so, wie entwickeln sich denn eigentlich so Schwachstellen im Laufe der Zeit? Und wir haben uns da auf die Top 10 Images irgendwie raus fokussiert, und es ging letztendlich darum, wie schlimm ist es eigentlich wirklich mit den Schwachstellen, und ja, wie häufig wird der Kram aktualisiert, gibt es irgendwelche Muster, die man rauslesen kann, und es hat halt eben über 3 Wochen hinweg stattgefunden, und es ging einfach um Official Images, also nicht irgendwelche Public Images, die jeder irgendwie zur Verfügung stellen kann, sondern die halt quasi als offiziell kuratiert und in irgendeiner Weise gemaintained gelten. Und genau, die Top 10 Images, beziehungsweise eins ging warum auch immer nicht, dann musste das 11. dann herhalten und jeweils das Image, was als latest getaggt war. Und es kam Claire irgendwie zum Einsatz. Das war quasi die Quelle, also die Images, die man unter hier Docker Hub, unter Explore quasi findet, und da sind dann schon relativ populäre Images dabei. Als Basis-Image hier Ubuntu, Alpine oder halt auch aufbauend dann irgendwie Redis und dergleichen. Also schon die etwas beliebteren Images. Wenn man sich das mal anschaut, wie sich das mit den Images dann, mit den Schwachstellen irgendwie entwickelt hat. Ja, Woche 1. Wo haben wir angefangen? Was auffällig war, es gab letztendlich nur 3 Images, die komplett schwachstellenfrei waren. Dabei wesentlicher Punkt, Alpine und Visibox sind so Minimal-Images. Also da redet man von einer Imagegröße im unteren einstelligen Bereich. Also 2, 3, 4 Megabyte oder sowas in der Größenordnung. Registry, also das, was dann, wenn man eine eigene Docker-Registry irgendwie aufbauen möchte, einsetzen möchte, das basiert dann auf Alpine und scheint ansonsten relativ wenig Code irgendwie mitzubringen. Deswegen sah das auch relativ schick aus. Am anderen Ende des Spektrums war dann irgendwie Postgres. Mit irgendwie insgesamt 73 Schwachstellen, und ja, die Anzahl der hohen Schwachstellen, also der Schnitt war irgendwie pro Image bei 4,5 und insgesamt im Schnitt irgendwie über 33 Schwachstellen. Also soll jetzt nicht irgendwie, wir haben da jetzt nicht untersucht, was das jetzt konkret für Schwachstellen waren und ob uns die ja eine der Priolo wirklich irgendwie jetzt in irgendeiner Weise treffen würde, sondern einfach, es ging quasi nur mal um Zahlen, um Gespür dafür zu bekommen. Ja, Woche 2, was positiv auffällt, die keine Schwachstellen hatten, sind dabei geblieben. Was negativ auffiel, wir sehen hier nicht ein einziges grünes Minus. Also sprich, es gab lediglich einfach nur Zuwächse und sind keine Schwachstellen weggekommen innerhalb von einer Woche. Fand ich dann eigentlich relativ uncool. Ja, in der dritten Woche, was positiv auffällt, es gab ein paar grüne. Was negativ auffällt, nehmen wir mal Redis raus, da waren es hier 2 von der Severity Unknown, und ich habe dann hier ein +2 von der Severity Low. Also es könnte da Zusammenhänge geben, dass die der Severity Unknown halt einfach reklassifiziert worden sind. Auffällig ist hier bei den anderen Images auch, also überall, wo ich ein -2 habe, habe ich ein +2. Ansonsten haben irgendwie quasi alle irgendwie eine High Severity, eine High Severity Vulnerability dazugekommen. Ein bisschen grafisch dargestellt, also fällt halt einfach auf, die Anzahl der Schwachstellen insgesamt ist einfach im Laufe der Zeit gestiegen. Und ja, es ist leider in den wenigsten Fällen irgendwie konsequent irgendwie besser geworden, was die Schwachstellen angeht. Ein bisschen Interpretation rein, um es mal nüchtern ja, betrachtet zu haben, dass selbst Official Images nicht unbedingt zwangsweise dafür schützen, dass man keine Schwachstellen irgendwie drin hat. Positiv formuliert, 30% der Images, also 3 von diesen 10, waren frei von Schwachstellen und immerhin im Laufe der 3 Wochen wurden 40% der Images mindestens einmal aktualisiert. Und was man auch noch ein bisschen überspitzt formulieren kann oder ein Stück weit naheliegend ist, je größer das Image ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit für Schwachstellen. Das heißt, wenn man dann selber mit dem Image anfangen sollte, sollte man vielleicht nicht unbedingt mit dem 400 Megabyte Basis-Image anfangen, einfach weil da unter Umständen ein Haufen Käse mit drin ist, sondern halt mit Alpine oder Busybox oder sowas. Genau. Dann habe ich mir noch den Spaß gemacht, einfach mal die Images noch ein bisschen weiter auseinander zu dröseln. Also was mich interessiert hat, waren einfach, was sind so die am häufigsten eingesetzten Basis-Images. Wie gibt es irgendwelche Trends in der Beliebtheit und so weiter? So ein paar Aspekte habe ich dann noch mit reingenommen. Genau, Eltern-Kind-Beziehung. Wir erinnern uns hier quasi diesen Abhängigkeitsbaum. Und was sehr, sehr cool war, ohne Debian und meinetwegen noch Ubuntu könnte der Laden eigentlich dicht machen. Also das waren so letztendlich die am häufigsten direkt eingesetzten Basis-Images, wo quasi dann, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Genau, also die Datenquelle waren dann irgendwie insgesamt 144 Official Images, also nicht nur diese Top 10. Und von diesen 144 basieren halt allein 28 direkt auf Debian, wo dann halt quasi der entsprechende Maintainer einfach noch seine Applikation irgendwie noch mit drauf packt. Auch sehr spannend auf Debian indirekt, also über diese Schritte hier. Ich habe hier dann ein Image, was dann wiederum auf Debian basiert und so weiter, über das waren dann insgesamt 53. Inzwischen bieten sogar 38 Images quasi Alpine als Basis-Image, als Alternative an und so weiter. Und Alpine wird in dem Umfeld einfach immer relevanter. Ansonsten ja, fast 10% der Images waren auf Status deprecated. Was dazu führen kann, dass die nicht mehr weiterentwickelt werden, nicht unbedingt zwangsweise, also können durchaus noch Updates bekommen, aber sollte man sich dann nach Alternativen umschauen. Häufig ist es dann auch beim anderen Image quasi die Funktionalität integriert und das Image ist einfach obsolet geworden, aber sollte man halt einfach ein bisschen die Augen drauf haben. Genau, das habe ich im Prinzip alles gesagt. Image Size einfach nur der Vollständigkeit halber. Was relativ cool war, war einfach so die Bandbreite der Images, die man letztendlich hatte. Also das kleinste Image war irgendwie 1 MB, entweder Busybox oder Alpine. Das größte dabei waren 1200 MB, also so viel zu Container sind relativ klein. Aber so die durchschnittliche Imagegröße war knapp unter 200 MB, der Median bei 138 Megabyte. Also findet man eine VM, die in der Größen unterwegs ist. Da nochmal so das Ganze aufgruppiert, könnt ihr euch dann in Ruhe nochmal irgendwie daheim irgendwie anschauen, wenn ihr wollt, aber das sollte jetzt mal an Info quasi dazu irgendwie genug sein. Ja, ansonsten sollte man vielleicht auch noch so ein bisschen aufpassen, wenn man denkt, okay, ich möchte einen Tomcat haben und der ist dann 241 und denkt, oh, das ist ein bisschen viel, dann weiter zu suchen und dann auf einem Public Repository, was zum Beispiel so lautet, landet und stellt dann, oh, nur 2 MB, cool, ich nehme das.
Was ist das
denn? Das ist ein Image, was halt irgendwie eine Backdoor hatte. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das auf die Namensähnlichkeit abgezogen hat, sondern um halt, wenn du irgendeine andere Vulnerability hast, er dir halt dieses Image quasi nachinstalliert und so weiter. Erschreckend, ja, it's a trap. Erschreckend daran war halt, vom Pull-Count her, war das damals dann schon bei irgendwie fast 300.000 Downloads. Also das kaputte. Ansonsten, ja, Layer überspringen wir, das war einfach nur aus Neugier, Update-Frequency, sollte man auch noch so ein bisschen aufpassen, weil das immer sehr, sehr schick aussah, hier last pushed an hour ago. Ich habe mir am 17.09. mal die Mühe gemacht, einfach mal anzuschauen, wie aktuell diese Images bzw. die Repositories waren und das neueste Update war zu dem Zeitpunkt irgendwie 2 Tage alt. Ja, das älteste, man sollte fairnesshalber sagen, deprecated Image war dann irgendwie über 700 Tage alt. So, der Median lag dann bei 4 Tagen. Genau, ansonsten, genau, alle nicht deprecated Repositories haben innerhalb von ja, maximal 9 Tagen irgendwie Updates bekommen. Genau, und selbst ein paar deprecated markierte Repos haben noch Updates bekommen. Genau, man sollte auf jeden Fall aufpassen, dass hier Last Update to Repository muss nicht unbedingt äquivalent dazu sein, welches Image man eingesetzt hat. Wenn hier oben steht, hier schön Last Pushed, also letzte Aktualisierung vor 6 Tagen oder es hat ein Updated Repositories vor 6 Tagen stattgefunden, dann bezieht sich das wirklich hier aufs Repository und nicht zwangsweise auf die Liste der Images, die es hier gibt. Also allein bei OpenJDK gibt es ja alle möglichen Tags mit irgendwie JDK 6, 7 in allen möglichen Untergeschmacksrichtungen und so weiter. Also das bezieht sich dann auf ein Image aus diesem Paket hier sozusagen. Genau, hier nochmal einfach die Statistikenwerte zusammengefasst für daheim und so weiter. Genau, also was auch ganz interessant war, letztendlich einfach nur 16% der Images werden irgendwie vom Scratch irgendwie gestartet. Genau. Ansonsten, wen das irgendwie noch weiter interessiert, es gibt ein sehr, 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 sehr cooles Paper, Study of Security Vulnerabilities on Docker Hub. Die sind da nochmal einen ganzen Schritt weiter gegangen. Die haben nicht nur quasi die Official Repositories angeguckt, sondern die haben sich dann irgendwie die hausinterne oder uni-interne OpenStack-Plattform ein bisschen gegen die Wand gefahren, weil sie über einen entsprechenden String-Generator dann noch irgendwie Repository-Namen geraten haben und dann halt so diese Public Repositories auf Images abgesucht haben. Ich finde jetzt gerade auf die Schnelle die Gesamtzahl nicht mehr, wie viele sie hatten, aber es waren viele. Und die haben dann halt mal wirklich noch auseinandergedröselt, was genau an Schwachstellen in welcher Applikation, was für ein Vulnerability-Type quasi gefunden wurde und so weiter. Also wen sowas interessiert, guckt das mal an. Es ist irgendwie sehr, 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 sehr cool, wie weit die das noch auseinandergedröselt haben. Genau, ansonsten ja, Anomalieerkennungsfall finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema in dem Umfeld. Ja, für regelbasierte Sachen, sowas wie irgendwie Systic und Systic Falco. Wer es noch nicht kennt, Systic, da hat letztes Jahr der Stefan einen Vortrag dazu gehalten. Und ist im Prinzip die Kombination aus S-Trace, CCP-Dump, HTOP, IFTOP, LSOF, Transaction Tracing oder so ein bisschen Kleber drumherum und ist im Prinzip ein Kernel-Modul, was dann halt an den entsprechenden Schnittstellen andockt und auch direkt irgendwie nativ Container-Support irgendwie mitbringt. Und am Schluss dann halt so ein Scap-File irgendwie rausputzen und man sich dann anschauen kann. Also so ein Container-Debuggen ist das relativ mächtig. Ich kann mir zum Beispiel halt anschauen, genau, einfach quasi rausschreiben, was denn jetzt ein Container eigentlich macht. Ich kann mir Netzwerkverbindung von einem Container anzeigen lassen. Ich kann mir anzeigen lassen, wenn eine File unter etc aufgemacht wird oder welche mitloggen, was für interaktiven Kommandos im Container abgesetzt werden, was man eigentlich nicht unbedingt haben möchte und so weiter. Oder auch in was für einen Bereich halt eine Applikation I.O. irgendwie macht. Da sind noch so ein paar Beispiele, wen es interessiert. Genau, also sehr, sehr mächtiges Tool, einfach um Container zu analysieren, was denn da so, passiert. Und genau, gibt es auch ein Kommandozeilentool. Darauf aufbauend gibt es halt eben noch dieses Falco-Tool. Das verspricht einfach so ein bisschen regelbasierte Anomalieerkennung zu machen. Beispielsweise schlage Alarm, wenn eine Shell im Container gestartet wird, weil möchten wir nicht unbedingt haben. Wenn auf einem bestimmten Port irgendwie eine Verbindung gemacht wird, wenn irgendwie ein System-Binary-Verzeichnis irgendwie editiert wird und so weiter. Großer Pferdefuß daran ist halt, es ist regelbasiert. Das heißt, ich muss im Prinzip im Vorhinein schon wissen, was ich denn überwachen möchte. Genau, der Stefan hat da bei uns irgendwie Thesis dazu geschrieben und hat dann einfach mal versucht, was er denn irgendwie da so machen kann, und er konnte es halt zum Beispiel einsetzen in irgendwie Sicherheitslücken in der Web-Applikation, wenn auf ein bestimmtes Directory oder außerhalb quasi des Document-Roots des Webservers irgendwie zugegriffen wird, mit zu protokollieren. Dann hat er sich an Buffer Overflows irgendwie versucht, das ging nicht so ganz gut, und dann halt noch das Container-Breakout-Szenario hat er sich mal angeschaut, das hat dann auch geklappt, aber da muss man dann halt schon sehr genau wissen, wonach man letztendlich sucht. Ansonsten, ja, wer es etwas generischer haben möchte, gibt auf Basis vom Paper von der Stephanie Forrest von, keine Ahnung, irgendwie Ende der 90er halt den Ansatz, halt einfach Anomalie mit der Abfolge von System Calls irgendwie zu untersuchen. Und da gibt es zum Beispiel hier dieses Paper irgendwie dazu. Und Gedanke ist halt einfach, man schaut sich an, was setzt denn irgendwie für einen Container, irgendwie für System Calls ab? Entspricht das quasi dem, was man erwartet, dass es absetzen würde? Oder was man halt vielleicht in der Lernphase, wo man dem Container halt vertraut, irgendwie abgesetzt hat? Und wenn dann ein Angriff stattfindet, gibt es auf einmal eine komplett andere Abfolge von System Calls und so weiter. Genau so Sachen lassen sich darüber halt irgendwie machen. Ansonsten, das ist noch kurz das versprochene Update. User Namespaces hat der Christian schon kurz angeschnitten, da ist jetzt die Phase 1 durch, also dass ich halt zumindest unter Docker Docker Daemon weit irgendwie meine Container auf eine andere User-ID ummappen kann, das heißt, dass der Root im Container nicht dem Root auf dem Host-System entspricht. Ja, ist schön, aber wo man dann halt eigentlich hin möchte, ist quasi die Phase 2, dass jeder Container halt eine eigene unprivilegierte User-ID irgendwie haben kann. Und da sind sie an der Stelle momentan gerade noch dran. Es tut noch nicht so ganz. Also das ist zumindest jetzt die letzte Aussage von Phil Estes, was ich von Ende 2017 gefunden habe. Und aber das ist halt das, was man irgendwie für eine Multi-User- oder Multi-Tenant-Umgebung halt haben möchte, dass jeder halt ein anderes Mapping hat. Ansonsten Second Profiles.
Da kann man uns erneut sein und sagen, dass wir das haben. Und zwar ungefähr seit 2015.
Bei LXC, ne? Ja, gut, darf später gerne noch mehr LXC-Werbung machen. Genau, ansonsten, was ich ein sehr, sehr cooles Feature finde, ist halt die Möglichkeit, irgendwie Second Profiles einzusetzen, kann im Prinzip auch jede dieser Lösungen, beziehungsweise ist halt einfach eine dieser Technologien, die man halt auf Dings, auch auf klassische Applikationen irgendwie einsetzen kann und auch schon seit gefühlten Ewigkeiten im Kernel drin ist, im Vergleich zu den Kernel-Capabilities, die ich halt einfach nur sehr grobkörnig irgendwie steuern kann, was gemacht werden kann, geht das halt wirklich auf den Syscall runter. Und was zum Beispiel bei Docker standardmäßig auch schon so eine gewisse Liste dabei, was halt irgendwie nicht zugelassen ist. Und genau da kann ich mir halt entsprechende Profile noch feingranularer zusammen schustern. Muss halt der Kernel entsprechende Unterstützung dabei haben und großer Charme ist halt auch, ich kann das quasi auf Pro-Container-Basis einsetzen und um halt so ein Basic-Sandboxing dann halt letztendlich irgendwie mitzumachen und ist auf jeden Fall ein großer Sicherheitszugewinn. Ansonsten, darauf aufbauend, da hatte ich ja das Szenario, gerade eben einen kleinen Moment, dass halt hier quasi ein Profil angegeben wird und das halt für die komplette Laufzeit vom Image irgendwie des Containers irgendwie gültig ist. Es gibt noch den Ansatz Speakers, Big Phase Execution of Application Containers. Die haben sich mal angeschaut, okay, setzen Container wirklich die komplette Laufzeit irgendwie die gleichen System Calls ab und so weiter und sind dann zum Schluss gekommen, okay, in seiner Bootphase, so haben sie es genannt, wo er sich halt initialisiert und was weiß ich, irgendwie von mir aus der Webserver hochfährt und so weiter, brauche andere System Calls, als wenn er dann hinterher in der Running Phase ist und so weiter. Und die bieten halt die Möglichkeit quasi, mehrere Seccom-Profile irgendwie halt zu nutzen. Pferdefuß daran ist, ich kann das nicht so schön an der Docker-Command-Line machen, sondern es werden da dann irgendwie direkt die Kernelstrukturen irgendwie editiert, aber ist halt so. Ansonsten ja, AppArmor, SE Linux, darauf aufbauen gibt es eine Lickshield und Docker Policy Modules. Und AppArmor und SE Linux überspringe ich hier mal an der Stelle. Gerade zu SE Linux gab es vorletztes Jahr irgendwie einen relativ coolen Talk. Ist leider nach wie vor immer noch so ein Ding, was sehr, sehr häufig irgendwie zumindest auf Workstations irgendwie abgeschaltet wird. Was irgendwie weniger komplex ist, ist AppArmor, dadurch, dass es halt filebasiert ist. Deswegen ist es meistens etwas einfacher zu administrieren. Aber darauf aufbauen gibt es halt auch relativ viele Möglichkeiten und bei den meisten Container-Virtualisierungslösungen, zumindest irgendwie bei Docker und Rocket, LXC sicherlich auch, habe ich halt die Möglichkeit, entsprechende Profile da irgendwie mit zu integrieren. Was relativ cool ist, ist für AppArmor, Die starten halt quasi, bevor der Container startet, auch wieder so eine Lernphase, wo halt das Verhalten vom Image analysiert wird und dann halt quasi eine Liste generiert wird, auf was für Files muss der dann halt zugreifen und so weiter. Und statt dass sie das dann sagen, okay, wir machen das mit SIGCOM, machen sie alles quasi direkt irgendwie mit Qt im entsprechenden AppArmor-Profile. Also Charme ist halt einfach der, ich muss mir das nicht händisch zusammenzimmern und ich kann das halt automatisiert über diese Lernphase irgendwie erschlagen und genau, dann halt auch wieder containerspezifisch. Ansonsten das gleiche in grün für SE Linux ist hier Docker Policy Modules, da machen sie halt auch immer eine Lernphase, generieren sie, was gebraucht wird und generieren dann halt entsprechende Profile letztendlich. Ja. Ansonsten, was noch irgendwie in jüngster Zeit dazugekommen ist, ist hier GVisor von Google, die halt im Prinzip ja nochmal hier eine Zusatzschicht irgendwie einziehen und ist halt einfach ein ganz anderer Mechanismus als im Prinzip, wir bauen noch eine zusätzliche Absicherung dazu, es geht eher so ein bisschen in Richtung User Mode Linux, dadurch, dass halt ja ein User Space Kernel zur Verfügung gestellt wird, an denen halt die System Calls der Applikation gehen und genau das Ganze halt. Genau, sie haben einen Großteil der Linux-System-Calls implementiert, was dazu führen kann, dass halt vielleicht nicht alle Container irgendwie tun, aber ihrer Meinung nach quasi der kritische Anteil. Und ja, sie stellen das Ganze halt in Form von so einer OCI-kompatiblen Runtime namens RunSC irgendwie zur Verfügung, was das Ganze halt dann einfach ermöglicht, in Kubernetes oder halt in so eine normale, klassische Docker-Umgebung zu integrieren. Ja, Ziel ist es halt eine Containerumgebung, die potenziell unsicheren Code ausführt, beispielsweise die der Kunde irgendwie anbringt. Ja, Fefe hat das irgendwie so kommentiert, in der Idee her, User Mode Linux, falls das erkennt, ein Kernel. Kernel, der in Wirklichkeit ein User Space Prozess ist, der andere Prozess in diesem Fall Docker Container laufen lässt und den System Calls emuliert, also nicht durchaus, sondern nachbaut im User Space, in Go. Wenig überraschend verlieren sie viele Worte über die Features, keine Worte über die Performance-Einbußen, noch weniger Worte darüber, worum man ihren Go-Code trauen sollte, als den jahrelang durchabgehangenen, durchauditierten Kernel-Code. Also, ja, also ein großes Problem an der Stelle ist, das war mit einem anderen, aber es ist einfach mit einem gewissen Performance-Overhead an der Stelle zu rechnen. Ansonsten, ja, gibt es noch Scone. Das ist quasi die Kombination von Container mit Intel SGX, bei dem man halt der Container in so einer Secure irgendwas Enclave irgendwie läuft und einfach als Schutz der Container vor anderen Containern bzw. im Host irgendwie laufen soll. Ist alles relativ, man braucht entsprechende Hardware, die das Ganze unterstützt und so weiter und großer Pferdefuß, ja, Spectre hat leider auch Intel SGX irgendwie kaputt gemacht und ja, zusätzlich, Jasper Dell meinte, ja, anything that passes system calls in and out super fast will be super slow with this. Einfach da es halt vergleichsweise kompliziert ist, beziehungsweise wie es vom Aufbau ist, sollte man nicht für performance-kritische Sachen einsetzen, für andere Szenarien kann man sich das Ganze durchaus überlegen. Und ansonsten, bevor ich hier rausgeschmissen werde, noch eine ganz kurze Zusammenfassung. Container, viele Vorteile. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, um sich irgendwie eine Containerinfrastruktur zusammenzubauen. Es gibt sehr viele Tools, die teilweise dann einfach schon am Werk mit dabei sind oder die sich relativ einfach anflanschen lassen, siehe Vortrag letzten Jahr. Diese Zusatztools, die ich jetzt auf Basis von den Basistools quasi vorgestellt habe, brauchen in der Regel irgendwie halt eine Lernphase, wo man halt das Verhalten von Container im guten Zustand sozusagen analysiert, was dann halt im Idealfall verhindern soll, dass irgendwie ein Angriff möglich ist. Ansonsten ja, dran denken, Official Images müssen auch nicht unbedingt frei von Schwachstellen sein und man muss sich halt einfach Prozesse dafür überlegen, ob man jedes Image scannen möchte oder halt zumindest sonst irgendwie sobald das Basis-Image, was man einsetzt, aktualisiert wird, halt einzusetzen. Und im Zweifelsfall kleinere Images hernehmen. Genau, den ganzen Security-Stack, was es da alles gibt, auch nach Möglichkeit halt einfach einsetzen und wenn es interessiert, sich die darauf aufbauenden Tools halt anschauen. Ansonsten ja, Königsklasse sowas eher wie Anomalieerkennung, weil sowas wie Mandatory Access Control, also SE Linux, AppArmor, jetzt nicht unbedingt davor schützen vor validen Attacks. Also sprich, wenn auf einmal meine Datenbank tausendmal so viele Zugriffe hat und einer irgendwie mit dem Kram irgendwie quasi leersaugt. Sowas ist halt hier letztendlich halt nicht mit abbildbar und auch nicht irgendwie mit Second Profiles. Aber wenn ich halt zum Beispiel irgendwie noch Netzwerk-Traffic anschaue oder die Häufigkeit von System Calls, dann kann ich sowas halt damit anfangen. Ansonsten bedanke ich mich. Wer noch Fragen hat, ich bin irgendwie noch den ganzen Abend da, haut mich einfach an.